Frage, sind Demaus Jünger heilig? Und natürlich verbunden damit die Frage, bin ich heilig? Und das wollen wir jetzt so heute miteinander anschauen. Durch den ersten Teil der Predigt kann ich relativ schnell, weil das sind eigentlich Sachen, die ihr alle recht gut kennt. Und nachher kommen wir dann eben zu dieser Geschichte von den Jüngern, die nach Emmaus unterwegs sind. Gottes Forderung an sein Volk war von Anfang an, sie sollen heilig sein, denn Gott selber ist heilig. 3. Mose 11, 45, denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und da kommen zwei Verse, die genau das Gleiche sagen. Und im Neuen Testament sagt der Petrusbrief in Kapitel 1, 14 bis 16, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nicht von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hier kann man das vergleichen mit Stellen aus dem Epheserbrief und aus dem Kolosserbrief, wo sagt, dass vor Grundlegung der Welt Jesus Christus schon versprochen hat, dass er uns heiligen will und dass er für uns wird die Risse treten, also das Opferlamm sein, was zur Erlösung gebraucht hat. Ins neutestamentliche Gottesreich kommt man nur durch Neugeburt aus Wasser und aus Geist. Im Gespräch mit dem Nikodemus hat Jesus dem Nikodemus gesagt, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist denn eigentlich mehr heilig oder was ist heilig überhaupt? Das, was mir heilig ist, ist das, was ich vor Ehrfurcht davor, was mich schudert. In der Religionswissenschaft hat man dem das Mysterium Tremendum gezeigt, also mit Zittern, wo ich in meinem Leben einen speziellen Platz zuweise, wo mich magisch immer wieder anzieht. Und das wäre dass man der magische Anziehungspunkt ist, das Mysterium Faszinanz. Es ist rational nicht erfassbar und erklärbar, für die Seele aber der maßgebende Teil der Wirklichkeit. Die Religionswissenschaft hat das Transzendent-Göttliche als das Numinose bezeichnet und Numen, latinisch, heisst göttlicher Wille oder Wink oder Geheiß. Das, was mir heilig ist immer mit meiner Lebenshaltung und mit dem, was mir im Leben einen gewissen Halt gibt, im Zusammenhang. Zeigt sich aber manchmal auch in Lebensformen, wie zum Beispiel in Gegenständen, die man nur für ganz bestimmte Zwecke verwendet, oder in Ritualen, die sorgsam gepflegt und durchgeführt werden. Meine Mutter hatte zum Beispiel ein Besteck gehabt. Und das Besteck, das hat man nicht dürfen brauchen, außer wenn höhere vornehme Besuch kam. Und dann ist das vorgenommen worden und sonst war das Besteck immer in der Schublade gewesen. Also das hat einen gewissen Weihungscharakter gehabt, ist in einem gewissen Sinn ein bisschen separiert worden Und heilig meint eigentlich genau das. Heilig meint, ich bin für einen ganz bestimmten Zweck da. Also ich bin ausgesondert, abgesondert vom Profanen, von dem, was so alltäglich ist. Und bin einem ganz besonderen Zweck zugeordnet. Da, wo aber das Heilige mich nicht veranlasst, darüber zu forschen, zu ergründen, mit Täufer in das Heilige einzubewegen, bleibt das Heilige scheinheilig, wo nur oberflächlich verehrt wird und damit das Unsichere bedeutet. Also eben so das, wo man hofft, aber nie richtig weiss, ob es wirklich so ist. Der Schöpfer Gott will nicht, dass ich ihm einen speziellen Platz gebe. Er will mich ganz erfüllen und mich zu dem lenken, was er mich dafür geschaffen hat. Das Profane ist eben der Gegensatz dazu. Das sind all die Sachen, das Profane, die vor dem außerhalb vom Heiligtum sind. Das Heilige, das war bei den Römern das Fanum. Gewesen. Und das Fanum war das, gewesen, was sie eben verehrt haben. Und alles, was außerhalb war, war eben vor dem Heiligen, gewesen, also profan. In den Jahren von meiner kurzen Lebenszeit haben wir fast eine unheimliche Profanisierung erlebt. Viele Brüche und Zeichen von der Wertschätzung sind in der zunehmenden Wolkkultur abgeschafft worden. Die Entheiligung vom Sonntag zum Beispiel ganz allgemein, aber ihr könnt schauen, wie das ist gegangen mit, wie man Beerdigungen hat gehandhabt, wie man ganz verschiedene Sachen im Volksbrauch hat gehandhabt, wo sie preisgegeben worden. Und da kann man sich ein bisschen überlegen, was ist eigentlich daran gut? Hat es gute Sachen? Oder was ist eher ein Verlust an Ehrfurcht und Wertschätzung gewesen? Das Heilige, das muss durchscheinen. Gott schenkt seinem Volk die Heiligkeit aus seiner Heiligkeit heraus, ganz besonders in Jesus, wo das Gefallenige, Unheilige für alle gezahlt hat und in ihm Vergebung und Erlösung ist. Das Heilige scheint aber nur durch Menschen, die sich in dem Dienst vom Höchsten wissen und ihr Leben so ausrichten, dass sie bemüht sind, im Gehorsam gegenüber dem Schöpfer zu leben. Der Opferdienst, der für das Heilige ist nötig war, weil der Mensch ist ja unheilig, er ist sündig und darum hat immer wieder ein Tier sterben müssen, damit ich von der Schuld, die ich habe, entlastet werden kann. Und der Opferdienst hat Juden immer wieder an die Abhängigkeit von Gott erinnert. Und in Christus ist der Charakter Gottes offenbar worden. In seiner Gemeinde, in seinen Nachfolger soll er durch vom Geist geleitete geheiligte Leben mitten unter den Heiden leuchten oder offenbar werden. Bergpredigt hat uns gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Der Kolosserbrief sagt dazu, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. In diesem neuen Leben gibt es nachher Sachen, die Platz haben und Sachen, die nicht Platz haben. Und ich denke, hier muss ich euch nicht viel sagen, wer es will, kann es dann nachlesen. Da hier. Aber wir sind ganz grundsätzlich zur Freiheit gerufen, in dem, dass wir nicht so, uns selber im Mittelpunkt stellen, sondern die Mitmenschen lieben, wie wir uns selber lieben haben, die Nächsten lieben. Weil sowieso die Frucht vom Geist drinnen besteht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und gegen das hat kein Gesetz irgendetwas einzuwenden. Unser Wort soll immer freundlich und mit Weisheit gewürzt sein. Das ist, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Mir denkt das schwierig. Ich habe so schnell etwas Blödes gesagt. Und das braucht gar keine grosse Anstrengung. Aber eben, wir müssen daran arbeiten. Das Heilige soll durchscheinen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder seines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das, was dem gegenüber keinen Platz mehr hat, ist all das, wo uns die weltlichen Sachen, die profanen Sachen, wollen dazu verleiten. All das, was manchmal schon in unserem Herz irgendwo einen Stachel hat, und wo wir Sachen machen, wo wir eigentlich genau wissen, dass sie nicht gut sind. Und da hier sagt der Apostel, dass das Einzige, was zählt, ist Christus, weil er alles in allen sein will. Er will unser Herzen erfüllen und damit haben all die Sachen, die dieser Welt angehören, eben eigentlich, ich meine jetzt nicht Arbeit oder so, sondern Sachen, die aus der menschlichen Gier rauskommen, die haben keinen Platz mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Emmaus-Jünger. Wir hören auf den Text. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus. Das ist der Auferstehungstag. Einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie erzählten, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Die Jünger, die nach Emmaus gehen, wir wissen nicht genau, was sie alles gesagt haben, aber der Text macht uns ein bisschen deutlich, dass sie auf der einen Seite enttäuscht waren, dass sie verärgert waren und dass sie hoffnungslos waren. Enttäuscht, dass die Hoffnung, die sie hatten, er werde Israel erlösen, ist wie zerbrochen. Jetzt ist er tot, sie haben ihn hingerichtet und jetzt kommen ein paar noch Stürme erleben. Und wir wissen gar nicht mehr, worüber. Verärgert sie sich, weil die Hohepriester und die einflussreichen Leute ihn in Tod haben überantwortet und damit ihnen haben die Hoffnung genommen. Und hoffnungslos sind sie, weil sie nicht sehen, wie es denn eigentlich könnte weitergehen. Und hier stellen wir jetzt fest, dass der Glaube, den sie hatten, der Glaube an einen grossen Mensch, der Glaube an einen beeindruckenden Mann, offensichtlich haben sie zum engeren Jüngerkreis von Jesus Christus gehört, sie überzeugt und beeindruckt von ihm gewesen, haben Grosses von ihm erwartet, aber sie haben das Wort Gottes nicht erforscht und sie haben nicht verstanden, weder Jesu Wort noch seine Sendung, im Unterschied zum Beispiel zum Simeon und zur Hanna, wo uns in der Weihnachtsgeschichte begegnen, wo in den Tempel sie kamen, das kleine Büebli gesehen und gesagt, jetzt lass du die Diener im Frieden sterben, weil meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und da wird der Simeon und Hanna, die werden innerlich erfüllt. Ihr Leben wissen sie erfüllt, weil das, was Gott hat geplant, das, was Gott vom Anfang an hat gesagt, dass es am Ende wird sein, das ist eingetroffen. Und auf das haben sie sich gestützt. Demals Jünger haben die Möglichkeit nicht. Sie können sich eigentlich auf nichts stützen, weil mit dem, was äußerlich passiert ist, jetzt alles wie in Scherben da liegt und kaputt ist. Ihr Glaube hat sich orientiert, was sie an dem, was sie gesehen haben und was sie erlebt haben, und nicht an dem, was Gott versprochen hat. Ihre Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit ist aus einem Mangel an Erkenntnis vom Wort, von der Wahrheit, vom Wort Gottes herkommen. Im Angesicht vom grössten Triumph vom Himmel, im Angesicht vom Sieg Jesu über Tod und Hölle und alle Mächte von der Finsternis, sind sie traurig und niedergeschlagen. Sie zeigen schonungslos das Bild vom neutestamentlichen Gläubigen, der sich an ihre Gotteserwartungen geklammert haben und an ihnen zerbrochen sind, weil sie sich nie um die Hintergründe haben bemüht. Es reicht, wenn ich sie so ein bisschen oberflächlich weiss. Und das ist ein Phänomen von unserer Zeit, dass man zum Beispiel aus der Erweckungsbewegung, wo man im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert erlebt, in unseren Breitengraden da hier, dass dort hier die Leute hungrig waren nach dem Wort. Die sind stumme gelaufen, für eine Konferenz teilzunehmen. Sie haben nicht genug bekommen, die Predigten haben nicht lang genug gehen. Und wenn man ein bisschen Zeit hatte, hat man noch ein Fünfstündli-Konferenz eingebaut, dass man vom 5 bis 6 auch noch wieder hat können, das Wort wahrnehmen und das Wort prüfen und das Wort zu sich reden. Wenn man heute predigt, dann hört man, auch wenn niemand etwas sagt, gänge so ein bisschen die Aufforderung, aber auch fast die kurz. Wir wollen Kurzfassung. Wir wollen nicht irgendetwas Gründliches, Hintergründiges. Das wird sowieso schwer. Und wenn man dann noch so zulassen zu allem suchen, da hat man doch schon nach ein paar Minuten, stellt man ab und sagt, das mache ich doch gar nicht hören. Es liegt im Zeittrend. Ich tue niemanden beschuldigen. Ich bin ja selber auch so. Ich habe auch gerne Kurzfassung. Aber eben, wenn man das Heilige nicht versucht zu ergründen und an der Erkenntnis vom Gotteswort hungert, wird man immer wieder von Gott enttäuscht sein und Ärger über seine Führungen empfinden. Währenddem, dass wenn wir die Hintergründe kennen, wir plötzlich von dem Mysterium Faszinanz, das faszinierende Mysterium erfasst werden und aus dem heraus einen Drang haben, mehr zu wissen, mehr zu verstehen von dem, was Gott in seinen Heilsplan hat eingebaut. Ich probiere euch noch ein Beispiel zu geben hier, wo Jesus zum ersten Mal gekommen ist, als er geboren wurde in Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. So heisst der Hohepriester König Herodes vorgelesen, als er sie gekommen und gefragt, wo kommt denn der neue König von den Juden her? Und Es hat der Herodes interessiert, aus nicht guten Gründen. Aber die ihm sagen, mindestens redet die Bibel nicht davon, dass irgendeiner von denen wäre. Vielleicht ist einer gegangen, denn wir wissen es nicht genau. Aber die Bibel sagt uns nichts, sondern eigentlich wird das, der neugeborene König kommt an. Aus dem Morgenland kommen die Magoi, Magier, die Sterndeuter, die kommen, weil sie wissen, der neugeborene König ist angekommen und den wollen wir verehren. Aber vom Gottesvolk, von den Israeliten, scheint kein Mensch hergegangen zu sein, um zu schauen, wo das denn da ist angekommen. Der Herodes hat es wissen, weil er hat, Schlimmes im Sinn gehabt gegen die Kinder, die dort hier in der Gegend sind geboren wurden. Und weil er gehofft hat, so können wir den neugeborenen König gerade ausrotten. Also, jetzt sind die da unterwegs und sie haben Jesus gesagt, was sie so denken, ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Traurigkeit, ihr schweres Herz. Und dann hat Jesus eine ziemlich harsche Intervention gemacht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. An dieser Stelle hätte ich jetzt gern aus der himmlischen Datenbank das Video heruntergeladen, wo der Lehrende Jesus die Jünger da auf dem Weg unterrichtet. Weil das wäre äußerst interessant gewesen. Die Vorlesung hat auch etwa 2 Stunden gedauert, eben so wie der Weg war. Aber Gott hat mir dann gezeigt, dass auch meine Erkenntnis Wachstum braucht und dass ich darum muss selber in der Schrift forschen und selber schauen, was dann eigentlich das Alte Testament über den Jesus Christus sagt. Und er dort hier zur Erkenntnis kommt, dass eben die Linien müssen zusammenkommen. Die Linien, die er den Jüngern jetzt da gerade vorzeichnet, nämlich der Jesus selber hat gehorsam gelehrt an dem, was er gelitten hat. Das Leiden hat ihn zur Erhöhung durch den Vater mit dem Namen, der über alle Namen ist, geführt. Er macht nachher deutlich, dass das Leiden von Mose auch sein Leiden ist, weil ein Prophet wie er will der Herr erwecken. Und der Prophet, wie er, der Mose, ist Jesus Christus selber. 5. Mose 18, 15 lesen wir das. Und dann sehen wir, wie das Volk gemurrt hat, wegen fehlendem Fleisch, wie sie einen Aufstand gemacht haben, weil Miriam und Aaron das Gefühl hatten, Gott rede ja nicht nur durch den Mose, sondern noch durch Seien. Und schließlich wird der Aufstand erwähnt, den das Volk gemacht hat, wo sie hätten können, das Land Kanaan einnehmen und dann aber eben nicht sind gegangen. Auch die Bedeutung vom Opferlamm und vom Passelamm, wo der Herr selber darstellt, Und wo bis zum Ruf es ist vollbracht, auf Golgatha geht, wo im Tempel die Sachen passieren, dass der Zentimeter dicke Vorhang verreist von unten nach oben, Gott sein Herz auftut, das Paradies wieder auftut und die Möglichkeit da ist, dass Menschen wieder können, das Leben aus Gott, das sie im Sündenfall verloren haben, wieder können für sich selber annehmen. All das hat Jesus ihnen gesagt und viel mehr. Ich kann nicht, zwei Stunden haben wir ja nicht. Und darum kann ich gar nicht alles dorthin ausführen. Aber sie kommen dann in dem, dass sie da miteinander laufen und Jesus ihnen das alles zusammen erklärt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat das alles auswendig gemacht. Der ist die Schriften durchgegangen. Zuerst bei Mose hat er angefangen und nachher bei allen Propheten und schließlich noch bei den Schriften. Dort wären Psalmen dabei. Da sehen wir es hier, also zum Beispiel Jesaja 53 und 61, Jeremia 11 und Kapitel 38, dann bei Hesekiel, beim Daniel. Und dann könnten wir weiterfahren beim Joel und beim Amos. Überall kommen so Stellen vor, die von Jesus Christus reden, was er ist und wo er überall war, auch im Alten Testament. Weil das ganze Alte Testament eigentlich auf ihn herweist. Wenn ihr euch den Apostel Paulus vorstellt, wenn wir heute eine Evangelisation durchführen wollen, dann haben wir das Neue Testament, das wir zitieren können und uns damit manchmal die Arbeit zu ersparen, überhaupt ins Alte Testament zu schauen. Aber die ersten Evangelisten und auch Jesus Christus selber, er hat noch keine neutestamentlichen Stellen gehabt. Sie haben alles aus dem Tanach, aus der hebräischen Bibel rausgenommen und haben alles von dort her erklärt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel da hier Jesaja 53 nehmen, dort hier kennt ihr die Verse, wo ich sage, er ist um unserer Sünden willen zerschlagen und um unserer Missetat willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt stellt euch vor, die Maus-Jünger hätten das Wort im Kopf gehabt. Und dann wären sie aus der Traurigkeit über den Tod von dem Herrn, wären sie zu einer riesigen Freude gekommen, weil sie sagen, all das, was in meinem Leben ist, verkehrt gegangen. All die Krankheiten und all die Sorgen und all die Nöte, die sind in seinen Wunden geheilt. Und jetzt bin ich ganz geworden. Ich darf mich ganz auf den Gott verlassen, weil er mich haltet im Leben und im Sterben. Und weil er für mich eine Zukunft hat, eine ewige Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die er, Jesus Christus, selber erworben hat und die er mir nach dem Philipperbrief jetzt daran teilhat. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11, und die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Der Geste, als er aus der Chef vom Jüngerkreis, Jesus aus der Chef vom Jüngerkreis, gang wieder gemacht hat, das Brot gebrochen, haben sie erst erkannt, das ist der Herr. Aber vorher haben sie ein Feuer gespürt in ihnen. Ein Feuer, das irgendwie unheimlich war. Das Feuer im Herz, das kommt immer da, wo wir mit der Wahrheit konfrontiert werden und schlagartig wissen, was jetzt Gott gesagt hat, in der Bibel, in der Predigt, irgendwo, was mich trifft, wo ich schlagartig weiss, das meint mich. Und das ist für mich und das ist die Wahrheit. Das Feuer im Herz, das kommt immer vom Auferstandenen her. Er selber führt uns zu mehr Heiligkeit. Er lässt uns wachsen zu dem Herrn, wo das Haupt vom Leib ist, nämlich zu ihm selber, Herr. Wir werden ihm ähnlicher, wenn wir ihn, Herr, über uns lassen. Wenn du von Neuem ins Gottesreich hineingeboren bist, bist du heilig durch ihn und vor ihm. Aber wachsen müssen wir alle in fortwährender Heiligung. Das heisst, wir müssen immer wieder sehen, dass Gott in allem, auch in dem, was für uns schwer ist, letztlich gut ist. Gott ist absolut gut. Und in Römer 8, Vers 28 heisst es, dass wer ihn lieb hat, dem werden alle Dinge, die passieren, zum Guten mitwirken. Das wird immer etwas Gutes haben für mich, auch gerade der Tier, wo es mir vielleicht Tränen in die Augen drückt, oder der Tier, wo ich schwer habe. Wenn du noch nicht sein Kind bist, kannst du es heute werden, indem du ihn einladest in dein Herz. Indem du zu ihm redest und ihm sagst: Herr Jesus Christus, erfülle mich mit deiner Gegenwart, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und lass mich dein Kind sein. Wer so zu ihm kommt, der wird dir nicht rausstoßen. Und das ist die Neugeburt, die erwartet wird, für ins Reich Gottes sichern zu können. Der Matthias hat noch gesagt, dass plötzlich Jesus ja dann wieder in Spinne war, beim ganzen Jüngerkreis. Und die waren ja hinter verschlossenen Türen gewesen. Also das war nicht ein Jekami, jeder kann mitmachen. Die waren hinter verschlossenen Türen und Jesus kommt mitten unter sie. Und das ist das, was wir vielleicht manchmal zu wenig beachten. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, sagt er, da bin ich mitten unter ihnen. Also, der auferstandene Herr ist oft viel, viel näher bei uns, als wir je denken. Er ist da. Er nimmt unsere Sorgen wahr. Er nimmt unsere Nöte wahr, aber er tut uns nicht alles einfach auf das Brot streichen, sondern er sagt, schau doch mein geschriebenes Wort an. Lies doch die Bibel, wenn du die Gelegenheit hast dazu. Und wenn wir eine suchen, dann haben wir gern etwa wieder eine Gelegenheit, wo wir können sagen, ja, hier redet er zu mir oder hier gibt er mir den Trost, den ich brauche. Also zum Beispiel eben den Trost, dass die Leiden von dieser Zeit, und Jesus weiss es, alle Menschen gehen durch Leiden. Du gingst, o Jesu, unser Haupt, sagen wir in einem Lied, durch Leidenhimmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir dieselbe Bahn. Also, es gibt Leiden auszuhalten, aber sie haben ein Ende. Und das Ende der Leiden wird die Herrlichkeit sein, die offenbar wird, wie das haben wir gelesen, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, sagt, wenn Christus unser Leben sich wird offenbaren, dann werden wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Demals Jünger waren nicht so heilig, wie sie sollten sein. Der Hans-Uli Wenger hat den Test gemacht und hat festgestellt, er ist nicht so heilig, wie er sollte sein. Aber wir müssen nicht verzweifeln, sondern wir dürfen uns neu dem Herr öffnen, sein Wort annehmen und uns in sein Wort vertiefen und heiliger werden in unserem Alltag. Vielleicht anfangen zu überlegen, gibt es Sachen, die eigentlich zu dem gehörten, wo keinen Platz mehr hat. Und wenn ich das finde, dann sollte ich vielleicht das Leben ein bisschen ändern. Und wenn ich es nicht finde, dann darf ich umso mehr den Gott loben und ihn preisen, Jesus Christus, der mir die Hand entgegenstreckt und sagt, für dich bin ich am Kreuz von Golgatha gestorben. Für dich habe ich gezahlt. Folg mir nachher. Amen.